Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
An diesem Ostersonntag mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. An dem wir, wenig überraschend, nach Rom und auf die dortige Ostermesse schauen, in deren Rahmen Papst Franziskus einmal mehr auch politische Botschaften ausgesprochen hat. Die gab es gestern auch auf einer erneuten sogenannten Querdenken-Demo in Stuttgart. Allerdings gibt es am vermeintlich laxen Umgang damit Kritik an der Stadtverwaltung, die heute fortgeführt wird. In Berlin wurde heute unterdessen die Debatte um mehr Freiheiten für Geimpfte fortgesetzt. Der Gesundheitsminister spricht sich jetzt dafür aus. Der Innenminister will derweil die Kompetenzen des Bundes, vor allem in Krisenzeiten, stärken. Wir fassen beides gleich zusammen. Und in Bulgarien wird heute ein neues Parlament gewählt. Eine der Hauptfragen ist dabei, ob die große Protestwelle vom vergangenen Sommer sich jetzt im Ergebnis niederschlägt. Mehr dazu dann später in der Sendung. Offiziell wurde die Osterruhe ja bekanntlich verworfen. Dennoch sind an diesem Osterwochenende die politischen Debatten doch spürbar zur Ruhe gekommen, zumindest für den Moment, und durchaus bemerkenswert sind aber aktuelle Aussagen von Gesundheitsminister Jens Spahn. Noch im Dezember hat er sich dagegen ausgesprochen, Einschränkungen im Alltag für Menschen, die gegen Corona geimpft sind, vorzeitig aufzuheben. Jetzt ändert Spahn seine Haltung dahingehend. Aus Berlin dazu Theo Gers.
Urlaub am Mittelmeer schon an Pfingsten und natürlich im Sommer für vollständig Geimpfte, ohne Testpflicht vor dem Rückflug oder Quarantäne nach der Rückkehr. Es reicht der Impfpass und damit der Nachweis, gegen Corona immun zu sein. Jens Spahn selbst verspricht das noch nicht. Es ist eine Spekulation der Bild am Sonntag. Der aber hat Spahn ein Interview gegeben und danach bekommen Geimpfte mehr Freiheiten zurück. Aussicht auf Urlaub am Mittelmeer oder auf Restaurant- und Hotelbesuche in Deutschland inklusive. Die Kernaussage des Gesundheitsministers: Wer vollständig geimpft wurde, kann in Zukunft behandelt werden wie jemand, der negativ getestet wurde. Sie oder er kann also ohne weiteres auch einkaufen oder zum Friseur gehen. Spahn stützt sich dabei auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse des RKI. Danach ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigenschnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Heißt übersetzt, Geimpfte sind weniger ansteckend. Darauf würden sich dann ihre zurückgewonnenen Freiheiten gründen. Der Bericht des RKI wurde nach Angaben der Bild am Sonntag gestern an die Länder verschickt. Spahn selbst will die neuen alten Freiheiten für Geimpfte in den nächsten Wochen mit den Ländern umsetzen. Die Kritik daran ließ nicht lange auf sich warten. Für Alice Weidel, AfD, ist die Katze jetzt aus dem Sack. Mehr Freiheiten für Geimpfte, das sei nichts anderes als eine faktische Impfpflicht durch die Hintertür und eine Stigmatisierung derer, die noch nicht geimpft seien oder sich nicht impfen lassen wollten. Während diese Debatte damit an Fahrt aufnimmt, versucht Horst Seehofer, eine andere zu beenden. Auch der Innenminister fordert, wie schon mehrere Politiker vor ihm, Schluss mit dem Flickenteppich. Gemeint sind nicht regional unterschiedliche Lockdowns, die bleiben weiter möglich, aber unterschiedliche Auslegungen, was bei welchem Inzidenzwert passiert. Dafür fordert Seehofer in der Welt am Sonntag ein Bundesgesetz. Es soll vorschreiben, welche Schritte bei den jeweiligen Inzidenzwerten unternommen werden müssten, in Richtung Verschärfung oder in Richtung Lockerung. Das gebe den Menschen eine klare Perspektive, ohne dass alle Regionen über einen Kamm geschoren würden. Es gehe rein nach der Inzidenz. Seehofer stützt sich dabei auf zwei persönliche Einschätzungen. Zum einen gebe es in der Bevölkerung eine Sehnsucht nach einheitlichen Regeln. Zum zweiten verspricht sich Seehofer mehr Transparenz im Vergleich zu den Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Kanzlerin, bei denen vorher viele versuchten, sich nur ins rechte Licht zu setzen, während der Konferenz dann die wichtigsten Dinge durchstechen würden, von denen sie sich hinterher wieder absetzten.
Theo Gers war das. Von Berlin nach Stuttgart, wo gestern von österlicher Ruhe keine Rede sein konnte. Mehrere tausend sogenannte Querdenker protestierten einmal mehr gegen die Corona-Beschränkungen. Für ihren Umgang mit der Demo muss sich die Stadtverwaltung heute aber scharfe Kritik anhören, die übrigens von vielen Seiten kommt, wie Jochen Bruche aus Stuttgart zusammenfasst.
Friede, Freiheit, keine Diktatur! Die selbsternannten Querdenker machen nach ihrem Bekunden vom Recht Gebrauch, gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Doch sie stehen dicht an dicht beisammen, kaum einer trägt eine Maske. Gerade so, als gäbe es keine Maskenpflicht und kein Abstandsgebot. Die Polizei schreitet nicht ein. Die Polizei verteidigt sich und sagt, hätte man eingegriffen, wären die Demonstranten noch näher zusammengerückt und das Infektionsrisiko wäre gestiegen. Sprecher Carsten Höfler.
Wir haben insbesondere auf dem Aufzug der Querdenker eine insgesamt friedliche Versammlungslage.
Angemeldet waren mehrere Versammlungen. Die Demonstrierenden beim Ostermarsch des DGB beispielsweise hielten sich an die Auflagen, die Querdenker nicht. Genehmigt hatte die Demonstrationen die Stadt Stuttgart. Auf dem Cannstatter Wasen war eine Versammlung mit bis zu 2500 Teilnehmenden angemeldet. 15.000 kamen nach Angaben der Stadt. Dennoch wurde die Versammlung nicht aufgelöst. Der Stuttgarter Sicherheitsbürgermeister Clemens Meyer verteidigte die Kritik am Vorgehen.
Aus unserer juristischen Einschätzung war ein Verbot schlichtweg nicht möglich. Wenn ich eine Regel aufstelle, dann muss ich sie auch durchsetzen können. Und wenn ich die Wahl habe, die Regel nur mit massivem Gewalteinsatz durchzusetzen, gegen Menschen, die an sich friedlich demonstriert haben, sehen wir vom Verstoß gegen die Maskenpflicht ab. Die Bilder, die wir aus Kassel und Dresden gesehen haben, die hätten wir in Stuttgart wohl auch nicht sehen wollen.
In den sozialen Medien und bei SWR-Hörern findet Meyers Argumentation wenig Zustimmung. In Mails an den Sender heißt es:
Wenn die Demonstration groß genug ist, dann können die Demonstranten machen, was sie wollen. Das ist doch die völlig falsche Botschaft.
Oder:
Der Bürgermeister hat Stuttgart zum rechtsfreien Raum erklärt. Es ist eine Schande.
Andere sehen die Großdemo als Superspreader-Event oder Armutszeugnis der verantwortlichen Stellen. Eine kleinere Gegendemonstration sei aufgelöst worden, doch bei den Querdenkern habe die Polizei nicht durchgegriffen, als sie gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot verstoßen hätten. Auch der grüne Landesgesundheitsminister Manne Lucher verurteilt das Vorgehen.
Es war klar und naheliegend, dass diese Gruppe, die ja gegen die demokratischen Grundrechte verstößt, sich nicht an Abstandsgebot und Maskenpflicht hält. Und bei der augenblicklichen epidemiologischen Lage mit diesen hohen Infektionsraten ist es eine große Gefährdung. Und es war mit Ansage, dass die sich nicht an die Vorgaben halten würden.
Die Gewerkschaft der Polizei hat die Versammlungsbehörden aufgerufen, die Demonstrationsanmeldungen kritischer zu prüfen. Auch Angriffe auf Journalisten, wie sie im Verlauf der Demonstration erfolgt waren, verurteilte der stellvertretende Landesvorsitzende Carsten Beck aufs Schärfste. Und SWR-Intendant Kai Knifke sagte:
Wir müssen einfach nur alle sicherstellen, dass das Grundrecht der Pressefreiheit, dass das gewährleistet wird. Und wenn gerade Tausende von Menschen nach dem Schutz der Grundrechte rufen bei dieser Demonstration, dann kann es nicht sein, dass gleichzeitig die Pressefreiheit mit Füßen getreten wird. Das passt nicht zusammen.
Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper äußerte sich heute bislang nur schriftlich. Auch er verurteilt die Angriffe auf Journalisten. In seiner Mitteilung hieß es weiter: Die Stadt beabsichtigt, das rechtswidrige Verhalten mit Bußgeldern zu ahnden und zukünftige Veranstaltungen derselben Anmelder aufgrund der gestrigen Auflagenverstöße zu verbieten.
In Deutschland sinken die offiziellen Infektionszahlen derzeit, was aber sehr wahrscheinlich mit reduzierten Testkapazitäten zusammenhängen dürfte rund um Ostern. Dass sich die Pandemielage allgemein in der EU nicht entspannt, zeigt auch ein Blick um Deutschland herum. Die Niederlande werden jetzt ebenfalls als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Marcel Heberlein.
Nach Tschechien, Polen und Frankreich werden jetzt die Niederlande hochgestuft zum Hochinzidenzgebiet. Die 7-Tage-Inzidenz dort liegt bei etwa 300. Wer aus den Niederlanden nach Deutschland zurück will, braucht damit ab Dienstag einen negativen Test. Und zwar schon bei der Einreise, nicht erst 48 Stunden danach wie bisher. Es bleibt außerdem die Quarantänepflicht von 10 Tagen mit der Möglichkeit, sich nach 5 Tagen mit einem zweiten Test zu befreien. Für Pendler gibt es Ausnahmeregelungen. Von den 26 EU-Ländern sind 13 damit ab Dienstag als Hochinzidenzgebiete eingestuft. Die 13 anderen ganz oder in Teilen in der Kategorie drunter, also als Risikogebiete. Die Niederlande sind seit Mitte Dezember in einem Lockdown. Seit Ende Januar gilt auch eine abendliche Ausgangssperre. Trotzdem nehmen die Infektionszahlen dort weiter zu. Die Regierung hat bereits angekündigt, dass mit einer schnellen Lockerung der Maßnahmen nicht zu rechnen ist.
Das gesamte Saarland soll ja ab übermorgen als Corona-Modellregion fungieren. Eine Reihe von Beschränkungen soll dann reduziert werden, flankiert zum Beispiel von einer hohen Zahl von Tests. Das Ganze ist nicht unumstritten. Parallel will das Saarland aber auch beim Impfen Tempo erhöhen und helfen soll dabei das deutschlandweit erste Impfzentrum, das rund um die Uhr arbeitet und heute eröffnet wurde. Lisa Krauser.
impfen mitten in der Nacht. Im Bundeswehrimpfzentrum Lebach ist das jetzt möglich. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und der saarländische Ministerpräsident Hans, beide CDU, kamen am Nachmittag gemeinsam nach Lebach, um sich den Betrieb anzuschauen. Nach einem Rundgang durch das Zentrum sprach Kramp-Karrenbauer von einem guten Tag. Sie sei überwältigt, wie gut das Angebot, nachts geimpft zu werden, im Saarland angenommen werde. Innerhalb von 2 Tagen seien 15.000 Termine für nachts und sonntags gebucht worden. Weitere Amtshilfeanträge für ein rund um die Uhr Impfzentrum von anderen Ländern oder Kommunen gibt es nach Angaben von Kramp-Karrenbauer bisher nicht. Das Angebot der Bundeswehr stehe aber. Man könne bis zu 28 solcher Impfzentren bundesweit betreiben. Der saarländische Ministerpräsident Hans dankte Kramp-Karrenbauer. Durch den 24-7-Betrieb könne das Saarland nun schneller die zusätzlichen 80.000 Impfdosen verimpfen, die es kürzlich als Grenzregion von der EU bekommen hatte. Hans nahm auch Bezug auf die Lockerungen, die im Saarland am Dienstag in Kraft treten sollen. Mit Impfen und Testen könne man sich Stück für Stück Normalität zurückerobern.
Israel gilt in Sachen Impfen gegen Corona ja in vielerlei Hinsicht als Vorbild. Für Geimpfte gibt es dort den sogenannten grünen Pass, der Erleichterungen im Alltag erlaubt, zum Beispiel Besuche in Restaurants und Hotels. Und einen solchen Pass plant jetzt auch Großbritannien. Sabina Mattei berichtet darüber.
Gerade sind die harten Beschränkungen im Vereinigten Königreich etwas gelockert worden. Nun soll ein Impfpass den Weg aus dem Corona-Lockdown flankieren. Zunächst nur in England. Die Bescheinigung, die Premierminister Johnson am Ostermontag vorstellen will, bestätigt Berichten zufolge, dass Inhaberin oder Inhaber gegen das Coronavirus geimpft, tagesaktuell negativ getestet oder wegen einer überstandenen Covid-19-Erkrankung gegen das Virus immun ist, entweder auf Papier oder als App. Entwickelt hat sie der staatliche Gesundheitsdienst. Danach wird der Ausweis zunächst bis Mitte Mai im Rahmen von Pilotprojekten erprobt, etwa beim Endspiel um den englischen FA Cup. Bewährt er sich, muss er ab Juni beim Besuch von Theater, Kino, Konzert und Sportveranstaltungen vorgelegt werden. Wenn allerdings Mitte April Pubs und Restaurants in England wieder öffnen, ist der Impfpass voraussichtlich nicht nötig, auch nicht im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkauf für den täglichen Bedarf. Wohl ein Zugeständnis an die Kritiker des Impfpasses. Sie kritisieren nicht etwa Impfprivilegien, sondern sehen durch den Ausweis ihre persönliche Freiheit bedroht.
Es ist Ostern und weltweit war die Hoffnung groß, dass das diesjährige Fest zumindest wieder unter weitgehend normalen Bedingungen würde ablaufen können. Daraus ist weitgehend nichts geworden. Auch in Rom war die Teilnehmerzahl bei der Ostermesse heute deutlich begrenzt. In der Osterbotschaft des Papstes spielte die Pandemie quasi folgerichtig ebenfalls eine Rolle. Aber es standen noch andere, überwiegend politische Themen im Fokus, wie Elisabeth Pongratz beobachtet hat.
Die Sonne strahlte, doch keine Gläubigen konnten auf den Petersplatz kommen. Die Infektionszahlen in Italien sind nach wie vor hoch. Es gilt ein landesweiter Lockdown. So feierte Papst Franziskus die Ostermesse in der Basilika mit etwa 200 Geistlichen, Ordensschwestern und Laien. Wie schon im vergangenen Jahr hielt der 84-jährige Pontifex keine Predigt. Stattdessen verharrte er nach dem Evangelium in der Reflexion. Erst nach der Messe verkündete er seine Osterbotschaft, nicht wie üblicherweise von der Mittelloggia des Petersdoms, sondern in der Basilika. Franziskus forderte ein Ende der Kriege, der Gewalt und des Rüstungswettlaufs. Die Pandemie ist immer noch in vollem Gange. Die soziale und wirtschaftliche Krise ist sehr schwer, besonders für die Ärmsten. Trotzdem, und das ist skandalös, nehmen die bewaffneten Konflikte kein Ende und werden die militärischen Arsenale verstärkt. Die Realität sei komplex, so der Papst. Angesichts dessen sei die Osterbotschaft, die Auferstehung Jesu, ein Ereignis, das Hoffnung schenke. Franziskus erinnerte an diejenigen, die weiterhin unter der Pandemie leiden. Der Herr schenke ihnen Trost und unterstütze die Anstrengungen der Ärzte und des Pflegepersonals. Alle Menschen, vor allem die Schwächsten, brauchen Betreuung und haben ein Recht darauf, Zugang zu der notwendigen Pflege zu erhalten.
alle cure necessarie.
Der Papst mahnte eine gerechte Verteilung der Impfstoffe an, die ein wesentliches Instrument im Kampf gegen das Virus seien. Im Sinne eines Internationalismus der Impfstoffe fordere ich daher die gesamte internationale Gemeinschaft auf, in gemeinsamer Anstrengung die Verzögerungen bei der Impfstoffversorgung zu überwinden und eine solidarische Verteilung, speziell mit den ärmsten Ländern, zu fördern. In seiner Ansprache erwähnte Franziskus auch die jungen Menschen, die gezwungenermaßen für längere Zeit keine Schule oder Universität besuchen könnten. Ich bin den jungen Menschen auf der ganzen Welt nahe und in dieser Stunde besonders denen in Myanmar, die sich für die Demokratie stark machen und sich friedlich Gehör verschaffen, da sie wissen, dass Hass nur durch Liebe vertrieben werden kann. Der Papst erinnerte ebenso an die Migranten und die vielen Kriegsschauplätze, wie etwa Syrien, den Jemen, die Ostukraine. Explizit dankte er den Ländern, die Migranten auf ihrer Suche nach Zuflucht aufnehmen, so etwa der Libanon und Jordanien. Im Anschluss an seine Osterbotschaft erteilte Franziskus im Petersdom den Segen Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Mit dem Segen erlässt der Papst den Gläubigen die Sünden, falls diese sie bereut haben. Kurz danach ertönt in der Basilika die Orgel mit der Toccata aus der 5. Symphonie von Charles-Marie Widor. Es ist der Abschluss für einen Höhepunkt der römischen Osterfeierlichkeiten, dem zweiten inmitten der Corona-Pandemie.
Aus Rom war das Elisabeth Pongratz. Das höchste Fest der Katholiken ist in vielen Regionen weltweit jedes Jahr ein zentrales Ereignis, darunter in Lateinamerika, das ja nach wie vor stark katholisch geprägt ist. Der Papst selbst stammt ja bekanntlich aus Argentinien. In Mittelamerika offenbaren sich in diesem Jahr große Kontraste. Während zum Beispiel in Guatemala die Pandemie das Osterfest überlagert, scheint es in Nicaragua überhaupt kein Coronavirus zu geben. Zumindest wird so getan, als ob das der Fall wäre. Markus Plate mit Eindrücken aus der Region.
Guatemalas Osterprozessionen sind in normalen Zeiten mit die wichtigsten, größten und aufwendigsten der katholischen Welt. Doch auch für dieses Jahr wurden alle Umzüge schon vor Monaten von Erzbischof Gonzalo de Villa abgesagt. Wir rufen alle Bruderschaften auf, dass sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um die Umzüge virtuell stattfinden zu lassen, weil wir leider auch im Jahr 2021 nicht die gewohnten Prozessionen durchführen können. Die Palmsonntagsprozession fand deshalb nur mit ein paar Dutzend Trägern mit Mundschutz und Miniaturaltären innerhalb der Kirche La Merced statt. Nicht nur für viele gläubige und traditionsbewusste Guatemalteken ist die erneute Absage der Prozessionen in Guatemala Stadt oder der einstigen kolonialen Hauptstadt Antigua ein Trauerspiel. Im riesigen Viertel Iztapalapa in Mexiko-Stadt pilgern normalerweise bis zu 2 Millionen Menschen zum Serra de la Estrella, um die Kreuzigung Jesu mitzuerleiden. Doch schon zum zweiten Mal dürfen die Schauspieler den Kreuzweg nur im kleinen Kreis im Innenhof der Kathedrale von Iztapalapa darstellen. Der gerade 20-jährige Brandon Rodrigo ist dieses Jahr der aus hunderten Bewerbern ausgewählte Jesus. Er selbst hätte natürlich gerne vor großem Publikum gespielt. Sein Glauben aber benötige dies nicht. Am Vorabend der Kreuzigung Jesu beten wir das Vaterunser. Für uns Katholiken ein sehr wichtiges Gebet. Für mich ist es eine Opfergabe für alle Familien, die einen lieben Menschen, einen Angehörigen oder Freund verloren haben. Und ich widme mein Gebet allen, die an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen. Nur Nicaragua fordert auch an Ostern Covid heraus. Mit insgesamt 6.000 von der Regierung des Präsidenten und ehemaligen Revolutionsführers Daniel Ortega organisierten oder autorisierten Veranstaltungen. Rosario Murillo, Ortegas Ehefrau und mächtige Vizepräsidentin Nicaraguas, ist seit langem dafür bekannt, Spiritualität mit dem sozialistischen Erbe der Sandinisten zu versöhnen. Dies sind Tage, an denen wir in so vielen Formen unserem Glauben Ausdruck verleihen und der Hoffnung, die mit der Auferstehung verbunden ist. Hunderte Prozessionen, virtuelle, reale und an den Kirchen, tausende Gottesdienste zu Hause in den Vierteln, in evangelikalen Kirchen, Nachtwachen, all das zeigt, wie mächtig unser Glauben ist. Während die meisten Länder der Region ihre Passionsspiele, also auch dieses Jahr nur virtuell stattfinden lassen, scheint Nicaraguas Regierung den Menschen eher Normalität vorspielen zu wollen.
Über Ostern in Mittelamerika berichtete Markus Plate. Seit 2007 ist Bulgarien Mitglied der Europäischen Union. Das Versprechen, dass sich damit möglichst vielen Menschen zeitnah neue Chancen und ein höherer Lebensstandard bieten würden, das hat sich aber nur bedingt erfüllt. Vergangenen Sommer gingen wochenlang zahlreiche Menschen in Bulgarien auf die Straße. Die protestierten unter anderem gegen Ministerpräsident Borisov. Ob er nach der heutigen Parlamentswahl in Bulgarien weiter regieren kann, ist noch offen. Aus Sofia, Clemens Fehrenkotte.
Im Wahllokal des ältesten deutschsprachigen Gymnasiums in Sofias Innenstadt stehen die Klassenzimmer offen. Einzeln treten die Wählerinnen und Wähler mit Maske ein. Die Wahlhelfer sitzen hinter Plexiglasscheiben, ebenfalls mit Gesichtsmaske. Sie sind, wie die Kandidaten bei diesen Parlamentswahlen auch, vorher geimpft worden. Vieles hänge von der Wahlbeteiligung ab, sagt Bauingenieur Tojan nach seiner Stimmabgabe. Die Wahlen sind von äußerster Wichtigkeit für Bulgarien und ich hoffe sehr auf eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Ich hoffe sehr, dass die Leute, die früher nicht gewählt haben, heute rausgehen und wählen gehen. Bis zu den Nachmittagsstunden zeichnete sich tatsächlich eine höhere Wahlbeteiligung ab als noch vor 4 Jahren. Trotz der Corona-Pandemie gaben bis 15 Uhr deutscher Zeit 30% der Wähler ihre Stimme ab, 3% mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei den Wahlen 2017. In der Hauptstadt, die mit einer 14-Tage-Inzidenz von 1000 besonders viele Neuinfektionen zu verzeichnen hat, setzen so manche Wähler auf einen Neubeginn ohne Langzeitministerpräsident Bojko Borissow, gegen den im vergangenen Sommer landesweit zahllose Menschen protestiert und dessen Rücktritt verlangt hatten. Im jüngsten Bericht des US-Außenministeriums über die Menschenrechtslage in Bulgarien, der unmittelbar vor dieser Wahl veröffentlicht wurde, wird dem Justizsystem, Zitat, Korruption, Ineffizienz und der Mangel an Verantwortlichkeit vorgeworfen. Das seien genau die Defizite, die sie behoben sehen möchte, sagt die Personalberaterin Maria, die bis zum letzten Sommer viele Jahre lang in London gelebt und dort Corona-bedingt ihren Job verloren hat. Ich wünsche mir, dass mehr Transparenz bei den öffentlichen Ausschreibungen herrscht, bei der Auswahl der Geschäftspartner. Ich wünsche mir auch, dass die Korrupten bestraft werden. Und ich wünsche mir auch, das hängt allerdings nicht von den Wahlen ab, dass wir mehr positiv als negativ denken. Denn wir beklagen uns gerne. Die Chancen Bojko Borissows, auch bei diesen 4. Parlamentswahlen seit 2009 mit seiner rechtskonservativen GER-Partei auf Platz 1 zu landen, sind Meinungsumfragen zufolge unbestritten. Doch er müsse mit einigen Einbußen rechnen und deutlich unter den 33% bleiben, die die GERB 2017 noch erzielen konnte. Die Sozialisten dürften ebenfalls erhebliche Verluste hinnehmen. Neu ins Parlament werden voraussichtlich 3 Gruppierungen bzw. Parteien kommen, die nach der Protestbewegung vom letzten Sommer gegründet sowie im Falle der Bürgerrechtspartei Demokratisches Bulgarien durch die Massenproteste Auftrieb erhalten hatten. Selbst falls Borissows GERB-Partei tatsächlich auf Platz 1 landen sollte, haben mehrere Parteien bereits angekündigt, nicht mit Borissow eine Koalition eingehen zu wollen. Ein Wunsch, dem sich die Regisseurin Eva nach dem Verlassen ihres Wahllokales in Sofia anschließt. Ich hoffe sehr, dass nach der Wahl keine Koalition ohne Prinzipien gebildet wird. Leider ist in Bulgarien der Tag des Denkens erst nach der Wahl und nicht vor der Wahl. Ich hoffe sehr auf stabile Institutionen wie in Deutschland und Österreich, damit der Staat nicht zerbrochen werden kann.
Aus Bulgarien war das Clemens Fehrenkotte. Eigentlich gilt Jordanien als ein politisch ziemlich stabiler Staat und ist damit im Nahen Osten eine der Ausnahmen. Umso mehr lassen jetzt Unruhen innerhalb der Königsfamilie aufhorchen. Ein Halbbruder von König Abdullah steht unter Hausarrest und im Verdacht, einen Putsch geplant zu haben. Thilo Spanhiel.
Man habe im richtigen Moment reagiert und so staatsgefährdende Straftaten verhindert. Das teilte der jordanische Außenminister Ayman Zafadi am späten Sonntagnachmittag in einer Pressekonferenz mit. Im Zuge dessen seien etwa 15 Personen verhaftet worden. Am Samstag hatte Prinz Hamza, der Halbbruder vom jordanischen König Abdullah II., erklärt, er sei unter Hausarrest gestellt worden. In einer der britischen BBC übermittelten Videomitteilung übte Hamza scharfe Kritik an dem Zustand von Staat und Regierung des Königreichs. Der öffentliche Zwist könnte die Sorge der internationalen Gemeinschaft um die Stabilität in Jordanien befördern. Das Königreich gilt eigentlich seit langem als Stabilitätsanker in der Region. Nach dem Bekanntwerden der Festnahmen bekundeten viele Länder ihre Unterstützung für König Abdullah II., darunter auch die Türkei, Saudi-Arabien, der Iran und die USA.
Thilo Spanheel berichtete und um gleich 18.35 Uhr wird es Zeit, auf den Sport zu schauen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Gestern mutmaßlich die Vorentscheidung in der Fußball-Bundesliga, was die Tabellenspitze angeht. Heute ging es im Mittelfeld weiter. Mit welchem Ausgang?
Ja, in der Tat im Mittelfeld. Wobei Mittelfeld vielleicht für Werder Bremen inzwischen ein bisschen zu nett umschrieben ist. Denn die Bremer rutschen doch wieder tiefer in den Abstiegskampf, als sie das vielleicht vor zwei Wochen noch gedacht haben. Von 11 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sind nur noch 7 übrig, weil die Bremer in Stuttgart heute den Ball im eigenen Netz versteckt haben. Günter Schroth über das 0:1.
Für Ludwig Augustinsson war es ein richtig gebrauchter Tag, dieses 0:1 der Bremer beim VfB Stuttgart. Denn er war der Mann, der das einzige Eigentor des Tages schoss, hier in der Stuttgarter Arena. Kurz vor Spielende eine weite hohe Flanke vom Stuttgarter Borna Sosa von der linken Angriffsseite getreten. Und dann stehen Kalajdzic und andere Stuttgarter Stürmer da. Und er will klären, Augustinsson, und klärt ins eigene Tor. Anschließend doch mal fast wütende Versuche der Bremer, in der langen Nachspielzeit vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen. Am Ende aber wurde nichts draus.
Und im zweiten Spiel des Abends hat Hertha BSC damit die Chance, an die Bremer ranzurücken. Und zwar im Berliner Derby gegen Union Berlin. Aufsteigen in die erste Liga würde auch ganz gerne der HSV. Allerdings verpassen die Hamburger heute trotz 13:0-Führung einen Sieg in Hannover. Holger Gesker.
Diesmal verspielte der HSV sogar einen 13:0-Vorsprung. Dabei war der Teppich ausgerollt für Aaron Hunt. Dem 34-jährigen Mittelfeldspieler des HSV gelangen 3 Tore, alle per Distanzschuss erzielt. 2 vor der Pause, dann das 3:0 in der 50. Minute. Selbst nach dem ersten Tor der Gastgeber hätten die Hamburger das Spiel locker nach Hause bringen können, aber Bobby Wood vergab freistehend die beiden größten Chancen des Spiels. Nach dem zweiten Treffer der 96er kam dann Simon Terodde. Der Torjäger traf auch prompt das Tor, allerdings stand er dabei hauchdünn abseits. Selbst nach dem 3:3, das Haraguchi artistisch im Liegen erzielte, gab es noch eine Siegchance, aber Kinzombi setzte den Ball freistehend nebens Tor.
Schlechte Arbeitsbedingungen auf den Baustellen im Land und dazu noch diskriminierende Gesetze. Nur 2 der vielen Kritikpunkte an der WM 2022 in Katar. Nationalspieler Toni Kroos hatte die Vergabe an den Wüstenstaat unter der Woche kritisiert. Und die Nationalmannschaft hatte ja auch mit Protestaktionen sich für die Menschenrechte eingesetzt. Das sei mit Verwunderung und Enttäuschung aufgenommen worden, sagt der Politikwissenschaftler Daniel Reiche, der in Katar studiert. Und der Kroos dafür kritisiert, dass er zu den Arbeitsbedingungen bei seinem Vereinssponsor Emirates, der staatlichen Fluggesellschaft, nichts sagt.
Ich finde, dass Toni Kroos hier auf der verkehrten Seite der Geschichte steht. Katar hat angefangen, viele Reformen auf den Weg zu bringen. Und statt Katar es zu erschweren, sollte er Katar dabei unterstützen und einfordern, dass auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die Teile seines Gehalts zahlen, diesem Weg folgen.
Meint Daniel Reiche und das gesamte Interview gleich in Sport am Sonntag um 19.10 Uhr. Gestern hat es Eintracht Frankfurt in das Finale des DFB-Pokals der Frauen geschafft. Heute hat dann der VfL Wolfsburg etwas überraschend die bisher dominierende Mannschaft der Saison, nämlich den FC Bayern München, geschlagen. Tabea Kunze.
Der VfL Wolfsburg spielt um den 7. DFB-Pokalsieg in Folge. Für die Fußballerinnen des FC Bayern ist der Traum vom Titel-Triple dagegen geplatzt. Das 0:2 beim großen Rivalen in Niedersachsen war für die Münchnerinnen die erste Niederlage im 27. Spiel der Saison. Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp traf in der 13. Minute zur frühen verdienten Führung. Eva Pajor erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vorentscheidend auf 2:0. In einem umkämpften Spiel verwertete der selbstbewusste VfL Wolfsburg seine Möglichkeiten effizient. Der Bundesliga-Spitzenreiter aus München ließ beste Chancen aus. Der VfL geht nun als klarer Favorit ins Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt Ende Mai.
Wout van Aert und Mathieu van der Poel, das ist das Duell, das die Frühjahrsklassiker im Radsport in diesem Jahr bestimmt. Die Flandern-Rundfahrt heute gewinnen aber beide nicht. Der Däne Kasper Asgreen schüttelt nämlich beide ab. Thomas Bramel berichtet.
Den Frühjahrsklassiker von Antwerpen nach Audenrade, über 254 Kilometer, bestimmen lange Zeit 7 Ausreißer, unter ihnen Nico Denz aus Waldshut. 45 Kilometer vor dem Ziel, am Koppenberg, ist der Ausreißversuch beendet. 8 Kilometer später bildet sich eine Sechsergruppe mit nahezu allen Topfavoriten. Aus ihr heraus attackiert der Däne Kasper Asgreen. Nach 19 kurzen, aber heftigen Steigungen und 16 Kopfsteinpflasterpassagen holt sich Kasper Asgreen im Sprint den Sieg, den größten seiner Karriere. Platz 2 geht an Mathieu van der Poel, den Sieger des vergangenen Jahres. Rang 3 sichert sich aus der Verfolgergruppe heraus der Olympiasieger Greg van Avermaet aus Belgien.
Informationen von Thomas Brammel.
Und das war Maximilian Rieger und der Sport. Und das waren die Informationen am Abend, an diesem Ostersonntag, heute mit Peter Sawicki. Ihnen noch einen schönen Abend, weiterhin schöne und frohe Ostern.